Guten Morgen auch nochmal von mir. Also genau, der Klaus hat es angekündigt. Meine Tochter Antonia ist die mittlere. Für alle, die mich noch nicht kennen, hallo, ich bin Sebastian. Ich habe 3 Kinder, 2 Töchter, einen Sohn. Und die mittlere hat heute Geburtstag, deswegen muss ich hier ganz schnell wieder los. So schön es ist, mit euch hier den Sonntagmorgen zu begehen. Wir haben nachher noch ordentlich Party vor. Was ja total reinpasst, ne? Zwischen den Jahren, wie der Klaus es beschrieben hat, so zwischen Weihnachten und Silvester, dann noch die Geburtstagsparty. Man isst ja auch nicht genug heutzutage, wir trinken nicht genug. Und deswegen, Titel meiner Predigt, fürchtet euch nicht. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, Inspiration kommt aus der Weihnachtsgeschichte. Ist jetzt wahrscheinlich für den einen oder anderen nicht ganz so lange her, als er die das letzte Mal gelesen hat. Lukas 2, aber ich dachte, noch sind wir nicht im neuen Jahr und noch ist nicht Silvester, können wir also Weihnachtsgeschichte Teil 2 machen. Lukas 2 wird von Lukas die Weihnachtsgeschichte beschrieben und dann gehst du da so durch, du gehst da jedes Jahr so durch. Ich war in einem spannenden Gottesdienst am 24., der hauptsächlich aus einem Krippenspiel von 4- bis 9-Jährigen bestand. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sein. Also ich finde, ins Theater gehen ist total schön. Und ich gehe auch total gerne ins Konzert, wenn es gut ist. Und ich war so befreit, dass meine Tochter Luise, Antonia war leider krank, waren wir nur mit Luise und meinen Schwiegereltern im Gottesdienst am 24. Und Luise dann halt einfach zugesehen, oh Papa, das war echt langweilig und schlecht, oder? Und ich war so erleichtert. Keiner hat sich getraut, das zu sagen. Da geben diese 4- bis 9-Jährigen ihr Herz, aber es wirkte ein wenig gewöhnungsbedürftig. Sie hatten freie Textwahl. Die Pastorin hat freie Textwahl gegeben und das dauerte dann und zog sich die Lukas 2 Geschichte und sie zog sich und zog sich, sodass dann wir noch 7 Minuten ungefähr für die Predigt übrig hatten. Aber da gab es auch ein paar ganz interessante Punkte. Ich will nur mal ganz offen und ehrlich sagen, also auch wenn ich finde es sehr schön, wenn wir gutes Theater haben, aber Experimentaltheater, habe ich festgestellt, ist nicht so mein Fall. War mal im Gorki, da wurde dann Romeo und Julia gespielt mit meiner Frau. Wir waren im Gorki, wir wollten einen total tollen, romantischen Abend verbringen im Theater, dann vielleicht noch was trinken, was essen gehen. Und dann merkst du so, Experimentaltheater ist so, wo Leute so aus, wie weit kann man gehen, ja? Ich würde das gerne umtitulieren, wie tief kann man sinken? Wenn dann das nur noch darum geht, so, wenn dann die italienischen Partys dann explizit auf der Bühne dargestellt wurden, dass sie dann halt so lange trinken, bis sie sich dann da auf der Bühne übergeben und sie urinieren in die Ecken. Und ich denke dann immer so, ich wollte doch eigentlich nur Romeo und Julia sehen. Und sie hatten auch bewusst keine Pause, damit man nicht rauskam. Wir dachten so, irgendwie so, nach der Pause müssen wir gehen. Auch in diesem Krippenspiel gab es keine Pause. Nun gut, ich bin heute trotzdem hier. Lukas 2. Es begab sich zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Ne, wir wissen, diese Schätzung gab's. Diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und dem Geschlecht Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln, legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und ich möchte gerne heute mit euch darüber reden, fürchtet euch nicht. Gar nicht so sehr auf die Details der Weihnachtsgeschichte eingehen, sondern uns aufrufen, uns mit unseren Sorgen, mit unseren Ängsten und mit unserer Furcht auseinanderzusetzen Und dem Aufruf, auch wenn es manchmal sehr viel verlangt ist, zu folgen und uns nicht zu fürchten. Jetzt versucht mal, was da passiert mit den Hirten. Ne? Und Gott verlangt gerne mal ganz schön viel von dir. Gott verlangt gerne mal ganz schön viel von mir. Jetzt lass das mal in Realität im 21. Jahrhundert passieren. Ja? Das sind also diese Hirten, die gehen ihrer Arbeit nach, passen auf die Schafe auf, so Bauern und Fischer, das waren so ungefähr 80 bis 85, 90% der damaligen Bevölkerung. Also das sind so die Durchschnittsmenschen schlechthin des ersten Jahrhunderts. Es ist so für Deutschland ungefähr so der Bandarbeiter von VW. So der durchschnittliche Mitarbeiter, der dazu beiträgt, dass wir in Deutschland Wohlstand und Sicherheit haben. So der montiert da an seinen Autos rum. Freut sich, dass es kein Diesel mehr ist, ja. Und auf einmal, das Band bleibt stehen und der Raum wird hell erleuchtet, da kriegst du doch erstmal Angst. Ne? Vers 9, der Engel des Herrn trat zu ihnen und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie und sie fürchteten sich sehr. Jetzt stell dir mal vor, du kommst in den Raum, gehst deiner Arbeit nach, das ist alles so wie immer und auf einmal Stillstand, Getöse. Du denkst doch hier so, die Maschinen haben die Kontrolle übernommen, gleich bin ich tot. Das VW-Band wird mich, der KUKA-Roboter wird mich zerlegen. Fängst erstmal an zu schreien. Und dann kommt der Engel und sagt, fürchte dich nicht. Denkst du nur, Gott verlangt immer ganz schön viel von mir. Und dabei ist ja Furcht und Angst was Natürliches. Das ist in uns ja drin, weil es uns eigentlich schützen soll. Vor Fehlern. Dass man sich nicht zu schnell in irgendwas Unbekanntes begibt. Und du kannst das sehen, da sind einfach so ein paar Urängste, so ein paar Grundfürchte in uns eingebaut. Ich habe gelesen, es gibt Experimente mit Schimpansenbabys. Da werden denen so Bilder gezeigt. Eine Ananas, eine Blume, ein Auto, eine Spinne. Ah! Fängt das Schimpansenbaby an zu schreien. Hat noch nie in seinem Leben eine Spinne gesehen, hatte noch keine Kommunikation mit seinen Eltern. Spinne, Schimpanse fängt an zu schreien. Wir gucken irgendeinen Film mit meinen Töchtern. Unser Sohn sitzt mit auf der Couch, da kommt eine Spinne, fängt er an zu schreien. Es gibt offensichtlich auch so ein paar Urängste in uns drin und da muss man sich dann mit auseinandersetzen. Fängt man an zu schreien. Aber offensichtlich sagt Gott auch, dass wir unsere Furcht überwinden sollen. Da gibt es so ganz kleine, praktische Beispiele im Lebensalltag eines Vaters. Mein Sohn liebt es zu baden. Da bin ich schon sehr, sehr dankbar für. Ja, ein Junge, der sich gerne selber sauber macht. Yes. Auch mal Glück gehabt. Und meine Töchter lieben es dann mit dem wunderbarsten rosa Badeschaum, Badesalz, Knister-Badesalz in die Badewanne zu steigen, sondern hat meine große Tochter dann einfach mal, als der Kleine in der Badewanne saß, ihr Badesalz reingekippt, weil sie auch in die Badewanne wollte und dann fängt das an zu knistern, an zu schäumen. Totale Panik. Arme Kind sitzt in der Badewanne, sein größter Spaß, Autos im Wasser und jetzt ist dieses furchtbare Wasser am Knistern und am Schäumen. Wovor fürchtest du dich? Nee, aber wir konnten ihm dann beibringen, dass Badesalz kein Drama ist. Musste man dann, ne? Beim nächsten Mal haben wir ihm dann die Packung in die Hand gegeben, konnte erstmal dran riechen. Oh nein, 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 Badesalz, ah! Komm, fass es nochmal an, Philipp, ist nicht so schlimm, beißt nicht, bringt dich nicht um. Riech nochmal dran, duftet. Dann irgendwann, guck mal, jetzt mach mal ein bisschen rein, ja, ist nicht schlimm. Irgendwann, also unser Sohn mag jetzt mittlerweile auch Badesalz, du kannst ihn mit Badesalz in die Badewanne setzen. So, du. Ich will das nochmal so als Beispiel benutzen. So offensichtlich sind wir in der Lage, uns mit unseren Ängsten auseinanderzusetzen. Und bei unseren Kindern fällt mir das ganz natürlich ein. Da habe ich Erwartungen, dass sie sich bestimmten Ängsten stellen. Da erwarte ich von ihnen, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie größer werden und dass sie ihre Furcht überwinden. Dass sie sich mit ihrer Furcht auseinandersetzen, dass sie das kennenlernen. Hast du aufgehört, dich mit deinen Fürchten auseinanderzusetzen? Wovor fürchtest du dich? Was ist dein Badesalz, das Panik auslöst? Welche Themen lösen Panik in deinem Herzen, in deinen Gedanken, aus? Ist dein Beruf oder dein Berufswunsch? Schule? Studium? Welche Themen in deiner Ehe lösen Panik aus? Welche Themen bei deinen Kindern? Weltpolitik? Wovor fürchtest du dich? Themen in deinem Freundeskreis? Wenn der jetzt diese Frau heiratet, dann ist unser Freundeskreis ruiniert. Bestimmte Themen in deiner Familie, wenn die auf den Tisch kommen. Wovor fürchtest du dich in der Gemeinde? Ich persönlich sehr, sehr viel Angst vor Spaltung, vor Streit. Möchte ich nicht, dass wir uns streiten in der Gemeinde. Klar, Diskussion, auch gerne kontrovers. Ich fürchte mich vor Spaltung, vor Streit. Es gab eine Zeit lang, schlag mal auf, Matthäus 18. Vers 15. Sündigt aber dein Bruder an dir, so geh hin und weise ihn zurecht. Zwischen dir und ihm allein. Hört er auf dich? So hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er nicht auf dich, so nimm noch einen oder zwei zu dir, damit jede Sache durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Hört er auf die nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Ich habe eine Zeit, da habe ich mich davor gefürchtet, dass wir eine anonyme Gemeinde werden, wo man nicht mehr miteinander redet, nicht mehr die Wahrheit in Liebe anspricht. Und wo ich wirklich dachte, wie können wir das überwinden? Wie können wir den Mut wieder aufbringen, ehrlich miteinander zu reden, so wie Jesus uns aufträgt, miteinander zu reden, füreinander da zu sein. Und es wird ja auch immer schwieriger, umso komplexer und umso voller dein Leben wird. War total einfach, wenn du als Student mit 3, 4 Brüdern zusammen in einer WG gewohnt hast und dich eigentlich permanent gesehen hast. Konntest du ganz leicht erkennen, wo der Bruder sündigt. War ganz einfach. Helge, du musst aufräumen. Helge, du hast den Müll nicht runtergebracht. Helge, das Geschirr steht immer noch im Abwaschbecken. Helge, deine Unordnung ist Sünde. Du musst umkehren. War ganz einfach. Heute muss Helge zu mir kommen und sagen, Sebastian, ich habe mich nicht gut genug in meiner Familie um den Haushalt gekümmert. Weil ich wohne nicht mehr bei Helge. Ich kann Helge nicht mehr herausfordern über sein Leben. Aber ich bin natürlich sehr, sehr dankbar für die Demut von Helge. Ihr habt ihn ja vor 4 Wochen im Abendmahl erlebt, wie er einfach bereitwillig sein Leben öffnet, damit ich Miri, Brüder und Schwestern bei uns im Bibelkreis, seine Frau ihm Input geben können. Genau, aber ich hatte Angst davor, dass wir eine anonyme Gemeinde werden. Dass wir aufhören, einander die Wahrheit zu sagen. Ich bin ja nicht überrascht, dass wir sündigen. Das ist ja Menschsein. Ich bin ja auch nicht überrascht, dass wir Fehler machen. Das ist ja Menschsein. Wir sollten negativ überrascht sein, wenn wir aufhören, darüber zu reden. Wenn wir aufhören, das beieinander anzusprechen. Davor habe ich mich gefürchtet. Und bin sehr, sehr dankbar, dass wir aus dieser Krise, aus dieser Sorge herausgekommen sind und da wirklich füreinander da sind, ehrlich, offen miteinander reden, Sachen ansprechen. Es keine Themen gibt, die nicht mal in der Predigt thematisiert werden können, die wir bei den Andachten besprechen, die wir bei uns im Bibelkreis besprechen. Wovor fürchtest du dich? Wovor fürchtest du dich in deiner Beziehung zu Gott? Ich fürchte mich davor, dass Gott was ganz anderes von mir will, als was ich für mein Leben mir wünsche. Dass er auf einmal auftaucht und mir sagt, du willst, hier ist was, eine Aufgabe für dich, das ist eigentlich was ganz anderes. Johannes 3, Vers 30. Und eigentlich kannst du dich immer daran erinnern, also wenn du, was so Themen sind, die wirklich Panik in dir auslösen. Die gibt's bei mir, die gab's bei mir, es gibt immer wieder Situationen, dann liest du die Bibel und dann liest du eine Stelle und auf einmal fängt dein Herz an zu rasen. Du denkst so, was ist los mit mir? Johannes 3, Vers 30 war so eine Stelle. Ja, ich bin jetzt mal ganz offen. Johannes 3, Vers 30. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Worum geht's hier? Johannes der Täufer? Total populär. Alle bewundern ihn, alle mögen ihn. Ja, der lebt nur von Heuschrecken und Honig und predigt Umkehr und alle bewundern ihn. Das ist der zurückgekommene Elia. Und dann stellt er sich dahin und sagt, nee, Jungs, es ist ja ganz toll, dass ihr mich mögt, aber er muss wachsen, ich muss abnehmen. So diese Selbstverständlichkeit, dass Jesus der Größere ist, dass es da Leute gibt, die größer sind, die wichtiger sind, die man emporheben muss, die man hochheben muss, die man loben muss, die man in den Mittelpunkt stellen muss. Ich habe einen Moment in meinem Leben, wie ich diese Stelle gelesen habe, total Panik in mir ausgelöst. Warum? Ich möchte gern der Größte sein. Ich kann mich an Streits erinnern, die wir in der Campusgruppe hatten, so zwischen Brüdern. Wer wird die größte Gemeinde leiten? Und ich weiß, dass diese Seite an mir für viele von euch vielleicht komisch wirkt, manchmal sogar befremdlich, vielleicht auch etwas furchteinflößend. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, von meinem Naturell her, ich möchte der Größte sein. Ich möchte gerne König sein, na, das wollte ich schon als kleines Kind immer. So sieht dann mein Palast aus. Das ist der Abstand der Bäume, der Alleen, die zu meinem Palast führen. Total durchdekliniert, durchdacht. So. Wir haben im November mit dem Gemeinderat zusammengesessen bei den Wosigins. Sie haben uns eingeladen, haben ein leckeres Abendessen gegessen und dann danach noch dieses alte Spiel aus den 90ern, Therapy, so ein bisschen gespielt. Dann gab es so Fragen. Dann gibt es so eine Frage, wem am Tisch traust du am ehesten zu, dass er die Weltherrschaft an sich reißen möchte? Und die haben irgendwie alle mich genannt. Und ich fand das total in Ordnung. Und der Olli dann so, wirklich? So, was ist denn dabei? Ist doch ein ehes Ziel, oder? Und ich habe mich wirklich immer wieder davor gefürchtet, dass Gott mich demütigen wird. Davor fürchte ich mich. Und intellektuell habe ich total verstanden, was richtig ist. Ich habe intellektuell total verstanden, welchen Wert Demut hat. Ich habe intellektuell total verstanden, dass es wichtiger ist, den anderen höher zu achten als sich selbst. Es gibt Sachen in meinem Herzen. Und klar, eine Ehe mit einer Miri hilft. Freunde, geistliche Gefährten helfen. Aber das ist ein Thema, wo ich Angst davor habe, dass Gott mich eines Tages so demütigen wird, weil er mir sagt, du sollst in eine andere Richtung gehen, als in die du gehst. Davor fürchte ich mich. Setze ich mich damit auseinander in meiner Beziehung zu Gott. Bete ich darüber. So, jetzt habe ich drei kurze Punkte, wie du dich mit deiner Furcht auseinandersetzen kannst. Erster Punkt. Bitte mit dem Glauben, dass du empfangen wirst. Bitte mit dem Glauben, dass du empfangen wirst. Matthäus 7. Vers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wer ist unter euch Menschen, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet um Brot, einen Stein biete? Oder wenn er ihn bittet um einen Fisch, eine Schlange? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten? Also das ist so ein ganz einfacher Grundtext, Bergpredigt, so eine natürliche Grundlehre im Christentum und doch so eine komplexe Stelle für mich persönlich, wenn ich danach wirklich leben will. Warum? Naja, es ist natürlich vielschichtig, vieldimensional. Ich habe schon für so viele Sachen gebetet, die ich nicht bekommen habe. Und dann hat ein anderer Bruder über dieselbe Sache gebetet und dann der hat sie bekommen. Ja. Ja, das Interessante ist, der eine Job ist für den einen Bruder ein Fisch, für den anderen Bruder eine Schlange. Dieselbe Frau ist für den einen Bruder ein Fisch, für den anderen Bruder eine Schlange. Aber ich weiß es nicht. Gott weiß es. So, was sind die Themen, für die du bitten willst? So, dann ist es immer diese Schwierigkeit herauszufinden, was ist denn wirklich das Brot, das ich brauche? Oder fordere ich gerade nach einem Stein und beiß mir dran die Zähne aus? Und es gibt halt so viele Themen, über die du nachdenken kannst, und dann fällt es dir so schwer zu wissen, ist es jetzt gut für mich, ist es schlecht für mich? Aber es gibt ein paar Themen, die absolut klar sind in der Bibel, dass sie immer Brot sind und niemals Schlange. 2. Petrus 3, Vers 8. Eins aber soll ich nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist. 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie sie einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße findet. Es gibt ein paar Sachen, wo du dir absolut sicher sein kannst, dass Gott das will. Für jeden Menschen. Und das eine, schreibt Petrus hier, im 3. Kapitel, ist, dass jeder Mensch zur Buße findet. Und die haben sich gewundert, warum dauert das so lange? Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, wir haben ihn gesehen, er hat gepredigt, er hat uns doch total geholfen. Wann kommt er endlich wieder? Es kann doch nicht sein, dass das so lange dauert. Ist ja furchtbar. Ich fürchte ja, ich könnte es nicht schaffen. Und dann sagt Petrus, ja, ganz klar. Er verzögert nicht, sondern er hat Geduld. Dass jedermann die Buße findet. Gleiche Thema. 1. Timotheus 2. Furchtbar, ich bin es gar nicht mehr gewohnt zu blättern mit meiner App. Und dann auch noch diese dünnen Seiten. Komme ich ja gar nicht mehr mit klar. 1. Timotheus 2, Vers 3. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch, Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Eine ganz tolle Geschichte. Es gibt Bitten, da kannst du beten für und da weißt du, dass Gott das will. Gott will allen Menschen helfen, die Wahrheit zu erkennen. Er will allen die Buße geben, den Raum zur Umkehr geben. Er will alle erneuern. Er will alle mit Liebe, mit Hoffnung und mit Glauben ausstatten. Sondern nimm dir Zeit, überleg dir, wofür du beten willst. Mit Glauben, um deine Furcht zu überwinden. Themen, wo du weißt, das ist, was Gott wirklich will. So wie Jimena das gemacht hat. Und ein Jahr lang jeden Tag dafür gebetet hat, dass sie mit ihrer Mutter über Jesus reden kann, dass sie mit ihrer Mutter in der Bibel studieren kann, dass ihre Mutter sich taufen lässt, beispielsweise. Und gerade diese Sicherheit, wenn du weißt, dass Gott es will, das verändert dein Herz enorm. Ganz typisches Beispiel wieder aus meiner Familie, mein Sohn. Er möchte was haben. Ah! Totale Panik. Schreit, krakeelt, er will einfach nur ein Glas zu trinken haben, ja? So was Natürliches, natürlich will ich ihm was zu trinken geben, natürlich möchte ich, dass er groß wird, dass er wächst und gedeiht, aber er hat Durst, Panik, schreien. Und dann sage ich zu ihm, sag doch mal bitte. Und dann diese ganze Anspannung fällt ab, in seinem jugendlichen Ausdruck. Also du merkst so richtig so, sobald er die Sicherheit hat, dass er das kriegt, ändert sich seine komplette innere Haltung. Er wird auf einmal freundlich, fröhlich, zuversichtlich. Klar, wenn ich ihm sage, sag doch mal bitte, er weiß dann schon, dass er es kriegen wird. Es ist dann sehr, sehr viel einfacher für ihn. Aber ich rede ja hier jetzt auch nicht zu Zweijährigen, richtig? Ne? Deswegen sind die Herausforderungen ein bisschen größer. Wenn ihr 2 Jahre seid, die Herausforderungen damals sind ein bisschen anders gewesen, von der gleichen emotionalen Intensität. Aber erster Punkt, um eure Furcht zu überwinden, bittet mit dem Glauben, dass ihr empfangen werdet. Zweiter Punkt. Ruhe. Innere Ruhe, die andere ansteckt. Psalm 116. Also wenn ich ganz unruhig bin und selbst nicht mal mehr beten kann, Psalme helfen. Ganz wichtig für mein persönliches Gebetsleben, für meine eigene innere Gelassenheit, Ausgeglichenheit. Vielen Dank für die Psalme. Psalm 116, Vers 5 bis 7. Der Herr ist gnädig und gerecht. Unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn sie schwach sind. So hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Du hast meine Seele vom Tode errettet, meine Augen von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. David schafft es einfach immer wieder, egal was für eine katastrophalen Umstände um ihn herum sind, sich auf Gott zu konzentrieren, auf seine Gnade zu konzentrieren, auf seine Kraft, auf seine Barmherzigkeit zu konzentrieren und sicher zu sein und Frieden zu finden für seine Seele, Ruhe zu finden. Und wir haben als Menschen ganz viel Einfluss aufeinander. Wir können einander ganz leicht anstecken. Nicht nur mit Krankheiten, ne? Mit Viren und Bakterien, sondern mit Ruhe oder Unruhe. Und ich muss zugeben, es ist für mich viel, viel leichter, mich an Situationen zu erinnern, wo ich andere mit Unruhe angesteckt habe. Wenn du so selber so in Panik gerätst, wenn du selber so gerade nicht weißt, hey, 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 was ist der nächste Schritt? Letztes Jahr, Januar, 23. Januar, ich kriege einen Anruf von meiner Frau, Fruchtblase ist geplatzt. Also soll ich jetzt von der Arbeit nach Hause. Und ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich bin im Büro und ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich muss doch jetzt los. Meine Frau sitzt zu Hause, ich muss jetzt ins Krankenhaus fahren und ich finde meinen Schlüssel nicht. Dann fange ich an, mein Büro durchzusuchen, den Schreibtisch, alle Schubladen durchzusuchen. Dann fange ich an, mit dem ersten Kollegen zu reden. Fange ich an, mit dem zweiten Kollegen zu reden. Irgendwann habe ich es geschafft, dass die gesamte Firma meinen Schlüssel sucht. So meine Unruhe hat es geschafft, die gesamte Firma anzustecken. Alle in voller Aufregung, völliger Panik. Wo ist der Schlüssel? Nach circa einer Stunde Suchen, meine Frau sitzt immer noch zu Hause und wartet auf mich, dass ich nach Hause komme und sie ins Krankenhaus fahre, fangen wir an, die Papierkörbe zu durchsuchen. Und da hat jemand mit Akten, die weggeschmissen werden sollen, von meinem Schreibtisch auch meinen Schlüssel gegriffen und den im Papierkorb mit den Akten entsorgt. Und dann fragst du dich so, warum passiert das heute? Warum passiert das heute an dem Tag, an dem ich eigentlich so schnell... So, aber es fällt mir sehr, sehr leicht, mich an Situationen zu erinnern, wo ich es geschafft habe, mit meiner Unruhe die ganze Firma anzustecken. Deinen ganzen Bibelkreis, ja? Erinnere dich mal an Situationen, wo du es geschafft hast, mit deiner Unruhe deinen Bibelkreis anzustecken. Deine ganze Familie anzustecken. Aber jetzt würde ich das gerne mal umdrehen. Versuch dich mal auf Situationen zu konzentrieren, wo du es schaffst, deinen ganzen Bibelkreis mit geistlicher Ruhe anzustecken. Wie du es schaffst, deine ganze Familie mal zu helfen, runterzufahren, anzuhalten, anzukommen. Diese Verbindung, die David mit Gott aufgebaut hat und für uns dokumentiert hat, mal in deine Familie reinzugeben, in deinen Freundeskreis reinzugeben. Und ich habe darüber geredet, dass ich mich davor fürchte, dass Gott vielleicht eine andere Entscheidung für mich getroffen hat, als ich mir wünsche. Ich habe sehr, sehr häufig deswegen sehr spezifisch immer wieder darüber gebetet, was willst du von mir? Und dann beispielsweise meine berufliche Situation war sehr häufig sehr unklar für mich, was willst du? Sehr oft ganz viele spezifische Gebete. So, wenn, ne, und die meisten, die mich kennen, wissen, ich habe eine Firma gegründet 2012. Ausfallquote bei Startups liegt so ungefähr bei 80%. Und dass du eigentlich permanent mit dem Gedanken spielst, also klappt das hier jetzt gerade oder ist das eigentlich ein Misserfolg? Und wir sind einfach nur nicht ehrlich genug, um uns das einzugestehen. So, keine Ahnung, ob sich Mark Zuckerberg auch in den ersten 2-3 Jahren ab und zu mal so geführt hat, aber definitiv ist es nicht unbedingt immer absehbar, ob deine Firma Erfolg hat. Und dann habe ich immer wieder so ganz spezifische Gebete mit Deadlines gebetet, wenn ABC passieren soll. Beispielsweise 2015 war so, wenn wir keinen großen Industriekunden bis zum 30.09. bekommen in diesem Jahr, dann ist das, nehme ich das mal hin und sage, wir geben jetzt mal auf. Dann bin ich auf einer Konferenz, European Congress Chemical Engineering, größte europäische Konferenz für so Verfahrenstechniker, vom 28. September bis zum 3. Oktober und schon seit Wochen keinen großen Auftrag gekriegt aus der Industrie. Am 30.09. morgens kriege ich eine Bestellung von einem uns allen wohlbekannten großen Lebensmittelkonzern und du denkst so, warum musstest du so lange warten, mir diese Bestellung zu geben? Damit ich mich fürchte oder was? 3 Wochen hätten echt keinen Unterschied für dich gemacht. Für mich schon. So auch dann, da hast du genau so eine Situation 2016, 2017 und jetzt 2018. Wir sind dabei, die Firma umzustrukturieren, neue Gesellschafterstruktur, alles durchdiskutiert. Seit August 2017 arbeiten wir daran. Und mein großes Ziel war, vor Weihnachten muss das doch mal fertig sein, damit ich wieder Ruhe finde. So, was ist passiert? Der verhandelnde Anwalt der Gegenseite hat einen Autounfall, ist im Krankenhaus, gesamte Prozess gestoppt. Frühester möglicher Notartermin Januar 2019. Denkst du so, warum? Ja, ganz einfach. Damit ich innere Ruhe finde, losgelöst von meinen Umständen. David betet das hier in Todesgefahr. Da bin ich ja weit von entfernt. So ein verschobener Notartermin ist jetzt nicht gleich Todesgefahr. Trotzdem, Psalm 116, Vers 7, sei nun wieder zufrieden, meine Seele. Denn der Herr tut dir Gutes. So dass du losgelöst von den Umständen Ruhe hast, der andere ansteckt. Dass du an Weihnachten, egal was vorher war, dich auf deine Familie konzentrieren kannst, hast jetzt noch ein paar Tage Urlaub, wirklich ein Ruhepol sein kannst für die Menschen um dich herum. Letzter Punkt, mit dem wir dann auch ins Abendmahl gehen. Hoffnung, die allen Schmerz überwindet. Ne? Hoffnung, die allen Schmerz überwindet. 1. Korinther 13. Der Mattes hat uns vor ein paar Wochen zu Recht nochmal darauf hingewiesen, dass im 1. Korinther 13 ja über 3 Sachen geredet wird, die grundsätzlich und absolut wichtig sind für unseren Glauben, für unsere Beziehung zu Gott, für unser Leben. 1. Korinther 13, Vers 13. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese 3. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und das nehmen wir dann natürlich sehr, sehr ernst. Das heißt, wir reden viel über Liebe. Das ist auch wichtig, ist offensichtlich, ist die größte unter den 3. Dann kommt als nächstes Thema, ganz, ganz wichtig, der Glauben. Wir wollen im Glauben wandeln. Wir wollen wie David sein, der Goliath besiegt, weil er Gott vertraut, weil er glaubt. Weil das Fundament, auf das er gebaut hat, der Fels ist. Und da kommt ganz lange nichts. Komisch. Und dann wieder mehr Hoffnung, mehr zu thematisieren. Und fand ich einen ganz, ganz wichtigen und ganz interessanten Aspekt, uns mehr über unsere Hoffnung Gedanken zu machen. Und vielleicht auch im Gegensatz, ne, wenn wir über Liebe, dann reden wir halt auch über, was es alles bedeutet, nicht zu lieben, zu hassen, so, zu verletzen. Wenn wir über Glauben reden, dann reden wir häufig auch über Zweifel und was Glauben vernichten kann. Und wenn wir über Hoffnung reden, dann müssen wir dann auch uns ganz klar machen, was bedeutet denn Hoffnungslosigkeit. Und da haben wir, der Florian hat es erwähnt in seiner letzten Predigt, da mal im Gemeinderat darüber geredet, so was so Momente von Hoffnungslosigkeit eigentlich für uns bedeuten und welchen Einfluss das auf uns haben kann. Und da haben wir dann so persönlich darüber geredet. Florian hat es nicht ganz richtig wiedergegeben. Er meinte, dass ich dann im Moment der größten Hoffnungslosigkeit gebetet habe, damals noch als blutrünstiger Heide, dass Jesus mir helfen soll. Ich war natürlich wirklich Heide und habe nicht geglaubt, dass es Jesus gibt. Und deswegen habe ich natürlich nicht gebetet, Jesus, hilf mir. Aber was ich gebetet habe, Jesus, wenn es dich gibt, dann hilf mir. Also es war so 20, also Geburtstagsparty, bin 20 Jahre alt geworden und hatte so das Gefühl, eigentlich hast du ja alles, ne? Tolle Freunde, tolle Freundin, heile Familie, kommst voran in deinem Leben, hast an der Universität Erfolg. Und dann saß ich da am nächsten Morgen nach der Geburtstagsparty, größte Party, die ich bisher gefeiert habe, in so einer Erdgeschoss-Kellergeschoss-Wohnung, Fehmarner Straße, 150 Leute in dieser Wohnung gewesen. Und du denkst so, du hast so das Leben gelebt, so richtig die Sau rausgelassen, auf den Putz gehauen. Alle haben mitgemacht. Freunde aus Mecklenburg waren da, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich aufgewachsen bin. Die Kommilitonen aus der Universität waren da. Leute, die ich noch nie vorher in meinem Leben gesehen hatte, waren da. Die Nachbarn haben an die Scheiben geklopft, weil wir so viel Spaß hatten. Du hast ja gesagt, wir haben alles richtig gemacht, die größte Party meines Lebens. Und am nächsten Tag fand ich mich so richtig leer. Was machst du hier eigentlich? So richtig hoffnungslos. Und ich so das Gefühl dazu, das kann doch nicht alles gewesen sein. Irgendwas müssen wir doch machen mit unserem Leben. Und ich habe so richtig gemerkt, so ich habe mich selber aus der Vogelperspektive betrachtet, mein eigenes Leben angeguckt und dachte so, na, was ist eigentlich der Sinn? Was ist der Zweck? Worauf steuerst du hin? Was willst du mit diesem Leben erreichen? Und dann hatte ich auch noch in demselben Jahr, ein paar Monate vorher, einen Autounfall, der mir einfach auch nochmal verdeutlicht hat, kann ganz schnell vorbei sein. Was ist dann übrig geblieben? Und in dieser Hoffnungslosigkeit war ich dann irgendwann so verzweifelt, dass ich mich in meiner WG eingeschlossen habe, wollte bloß nicht, dass Helge mich dabei sieht, ja, ne? In dieser Schwäche. Ich will ja der Größte sein, das wollte ich auch damals. Also eingeschlossen, zugeschlossen, drei Kerzen angemacht und dann habe ich gebetet, Jesus, wenn es dich gibt, dann hilf mir aus meiner Hoffnungslosigkeit heraus. Und dann tatsächlich mich mehr und mehr mit Jesus, mit der Bibel auseinandergesetzt, irgendwann Leute am Campus getroffen, die mit mir in der Bibel gelesen haben. Und da war eine Sache, die ich ganz, ganz komisch fand. Ich bin ja Naturwissenschaftler, Ingenieur. Das heißt, du machst relativ wenig Textarbeit, sondern sehr viel Zahlenarbeit. Aber die hatten ganz viele verschiedene Farben in ihrer Bibel drin, so Textstellen angestrichen. Und das habe ich dann später erst kennengelernt, so meine Frau ist Juristin, was sie dann da so an ihren Briefen so gemacht hat oder an Gesetzestexten, dann wird dann auch farblich sehr viel gearbeitet. Also ich dachte jedenfalls, so wie ich aufgewachsen bin, in Büchern malt man nicht. Ja? Das fand ich ganz, ganz komisch. Und dann hatte ich auch gerade noch eine Bibel von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen, eine ganz neue, frische, saubere Bibel. Also da werde ich auf jeden Fall nicht reinmalen. Johannes 16. Johannes 16, Vers 29. Sprechen zu ihm seine Jünger. Siehe, nun redest du frei heraus und nicht mehr in Bildern. Nun wissen wir, dass du alle Dinge weißt und bedarfst dessen nicht, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und ist schon gekommen, dass ihr zerstreut werdet. Ein jeder in das Seine und mich allein lasst. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und ich habe damals, weil ich bei DPD Pakete ausgepackt habe, jeden Morgen von 5 bis 8, meistens abends in der Bibel gelesen. Und dann bin ich aufgestanden, als ich diese Stelle las, gerade durchs Johannesevangelium durch, habe mir den Stift geholt und habe Johannes 16, Vers 33 angestrichen. Das war die erste Bibelstelle, die ich jemals in meinem Leben markiert habe. Warum? Weil das ausgedrückt hat, wie es mir ging. Weil das ausdrückt, wie es uns auch heute noch häufig geht. In der Welt hast du Angst. Er hat die Welt überwunden. Und du kannst die Furcht überwinden, wenn du dich auf ihn konzentrierst. Wenn du bittest im Glauben, dass du empfangen wirst. Wenn du die Ruhe suchst, Ruhe findest und Ruhe gibst, die andere ansteckst. Und wenn du an der Hoffnung festhältst, die jeden Schmerz überwinden wird. Deswegen feiern wir das Abendmahl. Darum wollen wir uns daran erinnern. Wir nehmen die Hoffnung wörtlich jede Woche. Er hat die Welt überwunden. Deine Sünden sind dir vergeben. Du wirst auferstehen. Ewiges Leben. Ewige Freude. Ewiger Traum. Lass uns beten. Jesus, wir brauchen dich. Wir suchen dich. Wir hoffen auf dich. Wir danken dir, dass du uns gezeigt hast, dass ich die Angst überwinden kann. Dass ich wachsen kann in Furchtlosigkeit. Dass ich wachsen kann in Ruhe, in Frieden, in Glauben, in Hoffnung. Wir danken dir, dass du uns vergibst. Und wir bitten dich, dass du das Brot jetzt segnest, das durch die Reihen gehen wird. Dass wir es verstehen, dass du gewesen bist und dass du da gewesen bist. Und dass auch wenn dieses Fest sicherlich wenig mit deiner wahren Geburt zu tun hatte, wir doch uns daran erinnern können, dass du da gewesen bist, dass du gestorben bist und dass du auferstanden bist, dass dein Blut vergossen wurde. So segne das Brot, segne den Wein, damit ich dich jetzt treffe. Bitte segne uns, sei bei uns. Wir beten in deinem Namen. Amen.